Die Todsünden der Ehe vermeiden. 8 seelsorgerliche Vorträge über das Eheleben von Brad Bigney. Diese Serie hat ihre Bezugspunkte in allen zwischenmenschlichen Beziehungen mit dem Schwerpunkt der Ehe. Vortrag Nummer 5. Wieso läuft es nicht nach meinem Kopf? Wir kommen nun also zu Vortrag Nummer 5 in unserer Serie. Mittlerweile sind einige von euch bestimmt schon verzweifelt. Man ist etwas überfordert, drücken wir es mal so aus. Was haben wir denn bis dato alles durchgenommen? Als erstes sahen wir, wie das, was wir von der Ehe uns vorgestellt haben, das, was wir uns erhofft hatten, unsere Träume, sie wurden zerplatzt. Und als nächstes haben wir dann erfahren, dass wir uns nicht einmal darüber aufregen dürfen. Und in den letzten 2 Wochen ging es dann darum, all die Bitterkeit fahren zu lassen und zu vergeben. Und dann fragt ihr euch mit Sicherheit, huiuiui, wer ist dazu imstande? Wer ist dazu in der Lage? Da sage ich nur, gut, dass du heute hier bist. Denn einer hier in dieser Gemeinde hat mich auf eine gute Idee gebracht. Nicht nur das, sondern mich auch zu einer Lösung geführt. Somit stelle ich ihn euch gleich vor. Herr Wunderbar. Und entschuldige, Patrick, dieses Mal bist leider nicht du gemeint. Nein, nein, du brauchst nicht aufstehen. Bleib einfach sitzen, alles gut. Herr Wunderbar. Erst gerade mal 30 cm groß, braun gebrannt und attraktiv. Auf der Verpackung von Herr Wunderbar lesen wir dann, dass er jemand ist mit einladenden, willkommen heißenden und freundlichen Augen. Er hat ein schnittiges Erscheinungsbild. Und als sie das Wort las, musste ich erst um meinen Kopf kratzen und nachschauen, was denn genau mit einem schnittigen Aussehen gemeint ist. Und da heißt es unter anderem, geschmackvoll, totschick, tipptopp, sehr schön. Und dann ist mir zugleich auch aufgefallen, Mensch, das ist doch das Wort, das ich all die Jahre gesucht habe, um mich selbst zu beschreiben. Schnittig, ein schnittiges Ansehen. Und dann, um alles noch zu krönen, heißt es, dass dieser Mann ganz genau weiß, was er in jeder Situation zu der Frau sagen muss, damit sie sich besonders und gut fühlt, als die wichtigste Person auf der Erde. Und unterschätzt diesen kleinen Mann mal nicht, er ist sehr schlagfertig. Da muss ich euch vorwarnen und, um ganz ehrlich zu sein, ich freue mich schon, wenn wir mit diesem Interview fertig sind, denn dieser junge Mann hier hängt schon die ganze Zeit bei uns zu Hause ab und stellt mich dabei in den Schatten. Ich habe gesehen, was für einen Einfluss er auch bei uns zu Hause hatte. Deshalb bin ich mehr als bereit, dass dieser junge Mann nun weiterzieht. Also Männer, achtet wohl darauf, denn das, was jetzt kommt, ist es wohl wert zuzuhören. Denn dieser Herr Wunderbar wird uns heute Morgen dabei helfen, zu verstehen, was wir in gegebenen Situationen denn sagen sollten, wie wir handeln sollten. Denn wenn ich mich hier so umschaue, liebe Männer, da weiß ich, ja, wir haben das schnittige Aussehen schon. Wir haben diese einladenden Äuglein. Unser Kleidungsstil ist auch hervorragend. Das Einzige, ja, das Einzige, was uns Männern hier noch fehlt, ist zu wissen, was wir sagen sollen. Oder 2/3 haben wir doch schon hinter uns, nicht wahr? Deshalb, besser wär's, wenn ihr euch bereit macht, um auch nun Notizen aufzuschreiben, darüber, was dieser junge Mann uns hier sagen kann. Also, seid ihr bereit? Dann lasst es uns doch angehen. Also, Herr Wunderbar, sei erstmal gegrüßt und danke, dass du mit uns sein kannst. Ich weiß, dass du einen sehr vollen Terminplan hast. Du bist erst zurück von einer Tournee, von verschiedenen Vorträgen, bei der Oprah Winfrey Show und nun hier bei uns. Also, sei erstmal herzlich willkommen hier bei uns bei der Grace Fellowship Church. Kommen wir zu meiner ersten Frage. Wie sieht es aus, wenn wir heute Nachmittag nach Hause kommen, alle Dinge schon erledigt, ich möchte mich auf die Couch setzen und das Fußballspiel anschauen. Und dann kommen unsere Frauen, ich meinte natürlich Frau, bei Frauen, und da wäre eine ganz andere Botschaft nun nötig. Wenn du mehr als eine Frau hast, dann hast du wirklich Probleme. Nun, unsere Frau kommt nun herein, wie wir schon auf der Couch sitzen, und sie wedelt mit dem Hausaufgabenblatt rum. Das ist das Dokument, was zu diesem Vortrag hier gehört. Nun, sie möchte jetzt, genau in diesem Augenblick, gerne das zusammen durchgehen. Herr Wunderbar, was soll ich da machen? Wie soll ich reagieren? Was soll ich sagen? Das Fußballspiel ist wirklich nicht so wichtig. Ich will viel lieber Zeit mit dir verbringen. Oh. Okay. Herr Wunderbar. Nun, gesetzt den Fall. Das Fußballspiel ist nun schon vorüber. Wir haben währenddessen auch das Hausaufgabenblatt durchmachen können. Nun entscheidet sich auch unsere Frau dann, bei uns zu bleiben auf der Couch und mit uns was anzugucken. Herr Wunderbar, woher sollen wir nun wissen, was wir anschauen sollen? Wie treffen wir da eine gute Entscheidung? Was ist, wenn Sie irgend so eine Kochsendung oder irgendwas anderes dergleichen anschauen möchte? Was soll ich in so einer Situation machen? Wie soll ich reagieren? Was soll ich sagen?
Hier, nimm du die Fernbedienung. Solange ich Zeit mit dir verbringen kann, ist es mir ganz egal, was wir anschauen.
Uiuiui, nimm du die Fernbedienung und solange ich mit dir zusammen bin, ist es mir egal, was wir anschauen. Autsch. Okay, aber jetzt, Herr Wunderbar. Was passiert nun, nachdem wir gemeinsam die Hausaufgaben gemacht haben, das Fußballspiel ist schon vorüber, wir saßen gemeinsam auf der Couch und haben das angeschaut, was die Frau anschauen möchte. Und nun sind wir gemeinsam im Bett. Ich bin auch schon komplett am Ende, habe keine Kraft mehr und möchte einfach nur schlafen gehen. Und sie möchte jetzt mit uns sprechen. Sie möchte jetzt mit uns reden, aber ich habe einfach überhaupt keinen Nerv mehr, keine Kraft, gar nichts. Wie soll ich da reagieren? Was soll ich da machen? Was kann ich in der Situation sagen?
Liebes, ich denke, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn wir uns gemeinsam auch über unsere Beziehung unterhalten würden.
Puh, alles klar. Aber kommen wir nun zu der letzten Frage. Was ist nun, nachdem wir all das gemacht haben, wir uns auch nun gemeinsam unterhalten konnten und dann blickt uns unsere Frau in unsere einladenden, willkommen heißenden Augen hinein. Und sie ist nah an unserem schnittigen Aussehen. Und sie fängt nun an und es wird nun sehr romantisch zwischen uns. Wie sollen wir da reagieren? Was sollen wir da sagen?
Lass uns zwei doch einfach nur kuscheln heute Abend.
Alles klar. Also, genug davon erstmal. Und nächste Woche, ja, da ist Frau Wunderbar dran. Und egal was kommt, jedes Mal antwortet sie, ja, Liebes, ja, Liebes, ja, Liebes. Aber hört, das, was wir jetzt gemeinsam betrachten konnten hier mit dem Herrn Wunderbar, das sind nur 4 der 16 Antworten, was dieser junge Mann hier zu bieten hat. Und wer diesen braun gebrannten, schnittigen und sehr schlagfertigen Kerl haben möchte, der kann ihn sich bei unserem Büchertisch einfach abholen. Und interessanterweise, wir haben jetzt nur 4 der Antworten anschauen können, aber alle der 16 zielen darauf ab, dem eigenen Ich zu sterben und zu sagen, ich bin hier, um dir zu dienen. Und genau das ist nämlich auch, was uns die Bibel lehrt, wenn es darum geht, eine gute Ehe zu führen oder gute Beziehungen aufzubauen. Und darüber möchte ich heute sprechen, über die kleine Sünde der Selbstsucht des Egoismus. Und diese Sünde der Selbstsucht, des Egoismus, das hört sich nicht so brachial an wie der Ehebruch, auch nicht so schlimm wie Misshandlungen. Doch diese kleine Sünde der Selbstsucht, sie schleicht sich herein und zerstört die Ehen von innen. Es sind wie Termiten, die das Fundament eines Hauses zu Fall bringen. Also, so lasst uns gleich mal anfangen. So schlagt doch bitte eure Bibeln auf in Philipper Kapitel 2 und wir betrachten gemeinsam die Verse 1 bis 11. Und ich könnte schon darum wetten, dass, wenn ihr in einem kirchlichen Kontext gewesen seid, auch schon zuvor oder auch in dieser Gemeinde, dass diese Passage der Schrift noch nie in dem Kontext der Ehe betrachtet wurde. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Textstelle einen sehr wichtigen Teil darstellt, wenn es um die Beziehung in der Ehe geht. Es ist nicht nur allein Epheser 5 oder 1. Korinther 13. Doch das hier, das genau hier in Philipper 1 bis 11, ist der Dreh- und Angelpunkt. Entweder die Ehe bleibt bestehen oder geht in die Brüche. Besonders in den alltäglichen Begebenheiten, wo eine Person gegen die andere reibt. Also, Philipper 2, die Verse 1 bis 11. Ich lese es vor und ihr lest in euren Bibeln mit. Wenn nun eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, wenn ein liebevoller Zuspruch, wenn eine Gemeinschaft des Geistes, wenn inniges Mitgefühl und Erbarmen, und das ist rhetorisch, denn das gibt es unter ihnen. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr die gleiche Liebe hegt und einmütig dem gleichen Ziel zustrebt und nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ehrgeiz tut, sondern in Demut einer den anderen höher als sich selbst erachtet. Jeder habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Denn obgleich er Gottes Gestalt besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. Nein, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie aller derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie werden wir nun diese Selbstsucht los und fangen an zu dienen? Liebe Damen, wie werdet ihr dazu in der Lage sein, dieser Selbstsucht abzusagen und anzufangen zu dienen? Liebe Männer, bei euch auch so. Wie werden wir diese Selbstsucht los, um dann anzufangen und zu dienen? Ich möchte euch hierzu 3 Dinge mit auf den Weg geben, die uns diese Passage lehrt, wie wir uns von der Selbstsucht abkehren und anfangen, dem Nächsten zu dienen. Das sind drei radikale Dinge. Und Nummer eins ist folgendes. Du musst in deiner Ehe anfangen, die Motive zu wechseln. Also, wieso du das tust, was du tust. Was ist das für eine Gesinnung, wieso ich etwas vollbringe? Diese Motivation muss erneuert werden. Man braucht, wenn man so will, einen neuen Motor unter der Haube der Ehe. Das Standardmodell, mit dem wir in diese Ehe eintreten, wird uns niemals zum Ende führen, niemals zum Ende bringen. Denn das Standardmodell, unsere Standardeinstellung, läuft nämlich zu 100% mit dem Brennstoff der Selbstsucht, dem Egoismus. Denn oftmals treten wir in die Falle und denken, oh, alles, was ich brauche, ist einen anderen Christen zu heiraten und dann gibt es keine Probleme. Doch wenn man die Bibel kennt, was jeder tun sollte, dann wissen wir, dass Christsein nicht gleichgestellt werden kann mit der Egoismus ist jetzt völlig aus meinem Leben entfernt. Ein Christ zu sein bedeutet nicht, dass dieses sündhafte Fleisch nun komplett ausgelöscht ist. Und wäre es nicht für die Gnade Gottes, dass wir auch ein Verlangen danach bekommen, diesen alten Motor abzuschaffen, dieses alte Wesen abzutöten des Egoismus, so würden wir alle immer da zu 100% mit diesem Brennstoff der Selbstsucht laufen. Nun, es ist wahr, wir als Christen sind vielleicht ein bisschen besser darin, diesen Egoismus zu verschleiern und zu verstecken. Doch das ist trotz alledem noch das, was da ist. Und das muss sich verändern. Du und ich, wir müssen verändern, wieso wir die Dinge tun, die wir tun. Wir müssen die Motivation anpassen. Also seht ihr, wir haben also von Anfang an her ein Problem. Doch Vers 3 in unserem Text gibt uns dazu eine Lösung an die Hand. Wir lesen: Tut nichts aus Rechthaberei oder Selbstsucht oder eitlem Ehrgeiz. Wie viel sollten wir aus Selbstsucht tun? Nichts. Nichts aus Selbstsucht oder eitlem Ehrgeiz. Paul Tripp sagt Folgendes dazu: Ohne es zu merken, treten wir in die Falle des Mein Wille, meine Verlangen, meine Nöte. Wo das, was wir gerne hätten und was wir tun, dadurch angetrieben werden, was wir haben möchten, was unsere Verlangen sind. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass es in unseren Herzen um unser Königreich, um unseren Willen geht. So, als würden wir beten, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Stellt euch mal vor, wie es denn wäre, wenn zwei kleine Könige aufeinandertreffen und nun einen Platz miteinander teilen. Und das ist erschreckend, besonders heutzutage. Und nur so nebenbei, ihr Lieben, wenn ihr Kinder großzieht, dann zieht sie nicht groß in einer Atmosphäre eines kleinen Königs. Alles, was ihr da macht, ist, kleine Könige großzuziehen, um dann eine kleine Prinzessin zu treffen, die auf gleiche Weise großgezogen wurde. Und sie werden sich gegenseitig die Augen auskratzen. Und dann fragt ihr euch, hey, wieso läuft die Ehe bei denen so schlecht? Und die Antwort ist ganz eindeutig. In ihrer Kindheit ging es nur um sie. Ihr habt ihnen nur gedient. Ihr habt ihnen alles mit einem Silbertablett dargereicht. Habt dann gefragt, oh, möchtest du lieber die Schuhe oder das oder dies? Was ist denn dein Lieblingsfrühstück? Ist es das, dies oder jenes? Hört auf damit! Und wenn es keinen anderen Grund gibt, dann hört wenigstens um der anderen Person willen auf, die sie irgendwann mal treffen werden. So oft kommen Könige und Prinzessinnen zusammen und sie müssen dann einen Platz gemeinsam teilen. Da muss er sich entscheiden, okay, wer ist auf dem Thron und wer darf dienen? Und dann kann es sehr schnell sehr hässlich werden. Hinter den Eheversprechen, die man sich gibt, liegt noch das eigene Verlangen zugrunde. Denn es geht einem doch nur darum, selbst glücklich zu werden. Und man möchte die andere Person als Mittel dazu nutzen. Und solange mein Partner das macht, ist alles gut. Und dann gebe ich mich auch der Ehe hin. Aber wehe, wenn nicht. Und keiner würde öffentlich sagen, ja, ich bin unzufrieden in meiner Ehe, denn es geht hier nicht um ein Königreich. Es heißt nicht, ja, mein Königreich komme. Keiner würde so etwas sagen. Stattdessen, was sagt man da? Meine was? Meine Bedürfnisse werden nicht gestillt. Meine Bedürfnisse. Und wenn ich noch eine Person höre, die mir das an den Kopf klatscht, dann muss ich mich übergeben. Dann werde ich die Person fragen, wie sieht's denn aus? Bist du nackt? Bist du hungrig am Verhungern? Kann man deine Rippen sehen wie die Kinder in der Werbung von Afrika? Hast du ein Dach über dem Kopf oder lebst du unter einer Brücke? Wenn dem nicht so ist, dann sei still. Deine Bedürfnisse werden erfüllt. Weißt du, was deine Bedürfnisse sind? Essen, Klamotten und ein Dach über dem Kopf. Also, ist dein Magen leer, wohnst du unter der Brücke, hast du Klamotten an? Wenn dem so ist, dann werden deine Bedürfnisse gestillt. Und ich sage nicht, dass es auch nicht andere Sachen gibt, die man gerne hätte. Aber seid ehrlich. Es geht eigentlich nicht um die Bedürfnisse, sondern um die Verlangen, die nicht gestillt werden. Unsere Verlangen werden nicht gestillt. Ja, und wir finden es schön, unsere Verlangen mit Bedürfnissen zu verschleiern. Denn wenn wir es Bedürfnisse nennen, dann denken wir, okay, dann habe ich ein Recht darauf. Dann darf ich das auch haben. Dann darf ich auch erwarten, dass mein Partner das macht oder das tut. Es sind ja immerhin Bedürfnisse. Und ich darf dann wahrscheinlich sogar wütend mit Gott sein, denn es sind Bedürfnisse und sie werden nicht gestillt. Das sind nämlich nicht einfach nur Verlangen, sondern wirkliche Bedürfnisse. Deshalb hat Christus auch gesagt, wer mein Jünger sein möchte, der muss, und ich bin mir sicher, ihr habt schon die Schnauze voll, dass ich das immer wieder wiederhole. Man muss sich selbst sterben. Dann kommst du vielleicht sogar auf mich zu und sagst, oh Brad, du sagst das doch die ganze Zeit. Und ganz eindeutig, ich sehe das aus der Bibel so und ich sehe das auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen und besonders in der Ehe. Und wirklich, wenn es nur eine einzige Sache gibt, die ihr von diesem Vorträgen mitnehmen solltet, oder wenn es nur eine Sache gibt, die ihr mitnehmt, dann ist es, dass man sich selbst sterben muss. Und vielleicht sagst du dann, oh Mann, hey, in diesem Moment da bin ich wirklich am Sterben, aber einen anderen Tod, hey, oh, ich bin so unglücklich, ich verschmachte, ich sterbe hier. Ich bekomme nicht das, was ich will, aber ich meine, sterbe diesen Verlangen. Sterbe all diesen Träumen, all diesen Erwartungen. Stirb dem, was du in der Talkshow im Fernsehen siehst oder in den Zeitschriften liest. Und gerade diese Sachen, das ist doch alles nur Dreck. Denn alles, was es macht, ist diesen Treibstoff der Selbstsucht aufzufüllen. Somit sterbe all diesen Dingen und dann, wenn dein Partner etwas für dich macht, dann ist man völlig überrascht und denkt sich, wow, das ist ja wunderbar. Erwarte einfach gar nichts. Und was dann passiert, ist ein Bonus, nicht wahr? Und wenn wir ganz ehrlich sind, liegt es doch nicht an unserem Partner. Wir erwarten einfach viel zu viel. Und auch wenn du zu mir kommst und sagst, ach Brad, ich erwarte wirklich nicht viel. Doch, das tust du. Und das tue ich auch. Nicht nur du und ich, sondern wir alle. Deshalb, wir müssen dem eigenen Ich sterben. Niemand kann zwei Herren dienen. So lass mich dich heute Morgen fragen, bist du schon dir selbst gestorben? Welches Königreich repräsentierst du? Lebst du für dein eigenes Königreich, deinen eigenen Namen, das Königreich von Patrick, von Sally? Wessen Botschafter bist du? Du kannst nur der Botschafter eines Königs sein. Es geht nicht, das für mehrere gleichzeitig zu machen. So musst auch du deinem Partner gegenüber als Botschafter von Jesus Christus auftreten. Hört nochmal genau hin. Ich als Ehemann muss vor meiner Ehefrau als Botschafter Jesu Christi auftauchen. Ich muss als Verwalter und Botschafter Jesu Christi Sorge um seine Angelegenheiten tragen, um seinen Preis. Und meine Ehefrau ist auch sein Preis und ich als Verwalter vor ihr. Der Herr hat Vicky mir anvertraut. Der Herr hat auch deine Frau dir anvertraut. Und du musst auch eines Tages Rechenschaft ablegen müssen darüber, wie du dich um deine Frau gesorgt und wie du sie geliebt hast. Und da heißt es nicht, wurden deine Verlangen gestillt, hast du bekommen, was du wolltest, bist du fröhlich, 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 fröhlich. Und ihr Frauen, ihr solltet auch nicht Repräsentanten eurer eigenen Verlangen sein. Wie geht es um mich, mich und mich? Auch nicht das, was man das letzte Mal im Fernsehen gehört hat. Und ihr euch dann denkt, oh, wäre mein Ehemann doch einfach so wie der aus dem Fernsehen. Auch du musst vor deinem Ehemann Christus repräsentieren und ihm dienen. Die nächste Frage, die in den Sinn kommt, ist dann mit Sicherheit, alles klar, aber wer macht den ersten Schritt? Und selbst diese Frage zeigt doch, was für ein Problem wir haben. Wir scheuen uns davor, übervorteilt zu werden, den Kürzeren zu ziehen. Seht, wenn man nämlich die biblische Perspektive vor Augen hat, da weiß man, dass man nicht den Kürzeren zieht, wenn man dem Nächsten dient. Ganz im Gegenteil. Wir wandeln immer mehr so wie Christus. Du empfängst da den Frieden, du empfängst da die Ruhe, du empfängst da die Freude. Fang einfach an zu dienen und sag nicht zu dir selbst, oh, jetzt muss ich aber aufpassen hier. Deine Freunde, vielleicht sogar das Fernseher sagt dir, ja, da musst du aufpassen. Wahrscheinlich sogar christliche Psychologen werden so etwas sagen. Zumindest nicht die Psychologen und Ratgeber, zu denen wir wollen, dass ihr hingeht. Doch es gibt unzählige Leute da draußen, die so etwas sagen. Sie sagen dann, oh, sei vorsichtig. Die Leute benutzen dich nur. Darfst nicht den Kürzeren ziehen. Doch lasst mich euch eine Frage stellen. Wie war's mit Jesus? Hat er sich übervorteilen lassen? Hat er sich benutzen lassen? So sollten wir ihm nachfolgen und nicht dem neuesten Eheratgeber. Es heißt nicht, oh, mach's sicher. Hier ein paar Richtlinien, dort ein paar Schranken, hier und da Grenzen ziehen. Und wenn ich das Wort Grenze noch einmal auf einem Buchtitel höre, dann muss ich mich auch übergeben. Grenzen ziehen, als ob es meine Aufgabe und mein Lebensziel wäre, dass ich umhergehe und überall Grenzen mache. Wenn Jesus so gedacht und so gehandelt hätte, dass er immer nur dafür sorgt, dass er ja nicht verletzt wird, dann hätten wir keine Retter. Wenn auch die Christen damals so gedacht hätten, dann hätten wir einen großen Teil, was wir heute haben, nicht da. Das, meine Lieben, ist nämlich das falsche Ziel. Von Christus berufen zu sein und so zu leben, ja, das setzt uns einem Risiko aus. Dazu sage ich nur, herzlich willkommen zu diesem risikoreichen Leben. Aber, ja, es ist ein aufregendes Leben. Denn er hat uns verheißen, dass wenn wir den Schritt wagen und so leben, wie er uns berufen hat zu leben, dann steht er nicht nur im Hintergrund und feuert an und sagt, ey, gut gemacht, mach so weiter, sondern er wandelt mit dir, er ist bei dir. Und wer dir dann ausruft, oh, guck mal, ich mach das doch hier, wo ist die Freude, wo ist die Kraft, wo ist die Ruhe, dann handelst du wahrscheinlich nicht auf die Weise, wie du handeln solltest. Denn dieser alte Motor ist immer noch unter der Haube. Und er läuft noch mit dem gleichen Brennstoff. Deshalb pack diesen alten Motor raus und pack den neuen Motor rein und dann mach es auf seine Weise, mit seiner Gnade. Dann hast du nämlich auch seinen Brennstoff und seine Hilfe. Denn, hört genau zu, Gott hat uns niemals verheißen, dass wenn wir es auf unsere eigene Weise machen, nach unserem eigenen Kopf, dass er uns dann seinen Frieden und seine Gnade zukommen lässt. So geht das nicht. Wieso tust du, was du tust? Was ist die Motivation dahinter? Ist es deine eigene Freude, dein eigenes Vergnügen, deine eigenen Ziele? Geht es dir im Hinterkopf immer nur darum, was springt für mich dabei raus? Ist deine Hand im übertragenen Sinne immer ausgestreckt und offen? So, was kann ich jetzt daraus bekommen? Oder leg mal was in die Hand rein. Wenn das der Fall ist, dann musst du daran arbeiten. Wieso du tust, was du tust, muss sich ändern. Und hört auch auf, Angst davor zu haben, übervorteilt zu werden. Und hör auch auf, davor Angst zu haben, mehr zu geben, als rauszubekommen. Oder dass auch deine Nöte oder deine Bedürfnisse nicht gestillt werden. Denn wenn du so in die Ehe eingehst, dass du dich quasi von der Angst und Furcht beeinflussen lässt, einnehmen lässt, denn das ist doch, was es letztendlich ist. Man hat Angst davor, übervorteilt zu werden, den Kürzeren zu ziehen. Aber was ist wenn und was wäre wenn? Doch die Bibel sagt uns, 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Was macht die Liebe? Sie treibt die Furcht aus. Deshalb fangt an zu lieben. Und was ist denn die biblische Liebe? Dienen und sich hingeben. Auf diese Weise treiben wir die Furcht aus. Und manche haben so viel Angst und sie ziehen sich immer mehr zurück. Doch ihr solltet einen Schritt nach vorne tun und euch hingeben und dienen. Aber hört auch hin, ich stimme dir zu, wenn du denkst, oh Mann, ich bin dazu einfach nicht in der Lage. Denn ohne Christus können wir das auch nicht. Und es reicht nicht, wenn man einfach nur das Etikett Christ trägt. Man muss ihn, Christus, erkennen. Besser wär's, dass du bei ihm bist, zu seinen Füßen sitzt, von ihm unterwiesen wirst, wenn du ihn anbetest. Wenn dein Kelch überfließt mit der Not, die deine Seele hat, mit seiner Gnade erfüllt wird. Das sind Nöte, die dein Partner niemals stillen kann. Und dann, wenn das der Fall ist, dann habt ihr etwas, das ihr weitergeben könnt. Ansonsten greift ihr da tief rein und bemerkt, das Einzige, was da ist, ist Staub. Es ist leer. Ihr habt's nicht. Es ist nicht da. Durch Angst getrieben zu sein, immer die Waagschale ausgleichen zu wollen, immer wieder zu bemessen, okay, wann ist es zu viel? Ja, nicht zu viel geben. Denn wenn man so handelt, ja, wenn man so handelt und so denkt, dann macht man die Tore weit auf, um andere Sünden einzuladen. Wenn man seine Augen nur noch darauf gerichtet hat, sich selbst zu dienen, ach ja, ich muss immer umsichtig sein für die Nummer 1, dann macht man die Tore weit auf für allerlei Sünden. Ich möchte euch dazu einen Vers zeigen, der genau dazu spricht. Im Jakobusbrief, Kapitel 3, Abvers 16. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da gibt's Unfrieden und alle Arten bösen Tuns. Einige von euch, ihr habt Unfrieden in eurer Ehe und auch alle Arten bösen Tuns. Und ihr fragt euch, wo fange ich am besten an? Da gibt es so viele Baustellen. Dazu sage ich nur, fang genau hier an. Entscheide dich dafür. Was springt für mich dabei raus? Abzulegen, abzutöten. Lege beiseite, oh, was kannst du mir geben? Ich möchte ja nicht zu viel geben. Weg damit und fang an zu geben. Egal, wer von euch zwei kann damit den ersten Schritt machen, egal ob Mann oder Frau. Und fangt ja nicht an, das kleine Spielchen hier zu spielen, oh, ich würde die Leitung übernehmen, wenn sie mir nachgeht. Und auf der anderen Seite auch nicht zu sagen, ich ordne mich unter, wenn er mich leitet und führt. Erst dann. Und hin und her und hin und her. Nein! Hört beide auf euren Herrn. Er ruft euch nämlich beide dazu auf, anzufangen. Beide, auf geht's, los, anfangen. Und dann, wir lesen weiter in Vers 17. Die Weisheit dagegen, die von oben kommt. Und was ist denn die Weisheit, die von oben kommt? Wir lesen, sie ist fürs Erste lauter oder rein, sodann friedfertig, freundlich, nachgiebig. Ja, nachgiebig. Man ist willens, nachzugeben, sich selbst hinzugeben. Und nicht zu sagen, oh, ich hoffe mal, ich habe nicht zu viel gegeben und man hat dann eine Liste angefertigt. So viel habe ich gegeben, so viel habe ich zurückbekommen. Man ist willig, nachzugeben. Und dann lesen wir weiter. Reich an Erbarmen und guten Früchten, frei von Zweifel und ohne Heuchelei. Und dann die nächste Textstelle, 1. Korinther 13, Abvers 4. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe ist frei von Eifersucht und Neid. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht rücksichtslos. Und jetzt kommt's. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Du musst dich dran machen, das zu verändern, warum du tust, was du tust. Ich möchte, dass ihr da einen Augenblick nehmt und überlegt, was die Motivation ist zu dem, was ihr tut, besonders in der Ehe. Ganz egal, ob ihr 2 Wochen verheiratet seid, 6 Monate, 2 Jahre, 30 Jahre. Mit welcher Motivation trittst du in die Beziehung der Ehe? Wie entgegnest du deinem Partner? Was genau hat dich angetrieben? Ist es das, was du rausbekommst? Die Hoffnung, dass dein Ehepartner endlich so ist, wie du es gerne hättest und genau das macht, was du gerne willst? Oder zahlt es auch deiner Frau heim so sehr, dass sie dir endlich das gibt, was du gerne haben möchtest? Was war dein Fokus? Was war deine Motivation? Wieso hast du getan, was du getan hast? Das, meine Lieben, ist die radikale Veränderung Nummer 1. Keine selbstsüchtige Motivation mehr. Doch so lasst uns nun die neue Motivation erblicken, die wir unter der Haube der Ehe haben sollten. Das finden wir in 2. Korinther 5, Vers 9. Und auch dieser Vers, dieser Abschnitt, wird oftmals nicht benutzt in dem Kontext der Ehe. Jedoch wäre es für mich wie auch für Vicky ein sehr wichtiger Abschnitt. Er hat uns sehr geholfen. Und wir lesen, daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Ein Ziel. Damals war es mein Ziel, all das zu beobachten, was meine Frau falsch macht, es ihr zu sagen, hoffen, dass sie sich verändert und dann ist alles gut. Bei meiner Frau wiederum, ihr Ziel war es, dass all die Erwartungen, die sie hatte, auch erfüllt werden. Dann würde sie es mir sagen, dann sollte ich mich verändern und dann war alles gut. Doch so, wie wir uns anstellten, so wie wir dachten, so hat das natürlich nicht funktioniert. Das waren sehr harte 2 bis 3 Jahre in unserer Ehe. Doch hier habt ihr was, hier habt ihr neuen Brennstoff, der unter die Haube eurer Ehe gehört. Ein neues Ziel. Ich blicke nicht mehr darauf, was sie doch tut, was mir nicht gefällt. Das soll nicht mehr meine Motivation sein. Stattdessen, Herr, ich möchte dir wohlgefällig leben. Übergebe deinem Partner einfach dem Herrn. Komme vor ihn und bitte, oh Herr, ich habe keinen Einfluss auf diese Person. Ich befehle sie dir an. Ich befehle ihn dir an. Und das ist doch wirklich so. Hat nicht Gott einen größeren Einfluss auf den Partner, als wir das tun? Und doch leben wir anders und doch leben wir so, als würden wir denken, ach je, also wenn ich nichts sage, dann macht das niemand. Wisst ihr, was bei all dieser Sache ein Problem darstellt? Das ist, dass Gottes Zeit anders ist als unsere Zeit. Es kann auch sein, dass die Frau sagt, oh, aber das, was ich von meinem Ehemann abverlange, das ist etwas, was Gott in seinem Wort auch geboten hat. Das heißt, ich stehe doch im Einklang mit ihm. Und oh Herr, ergreife du ihn und ich helfe dir dabei. Zusammen können wir ihn verändern. Doch Gottes Zeit ist anders als unsere Zeit. Er hat alle Dinge im Blick. Er sieht nicht nur sein Herz, er sieht auch dein Herz. Und er möchte auch, dass du dem Herrn Jesu Christi gleichgestaltet wirst. Und wenn es auch sein muss, dass 2 Wochen, 2 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, ich hoffe nicht, dass es mehr als das sein wird. Doch wenn der Herr das benutzt, um dich dem Herrn Jesus Christus gleichzumachen, sei es, Kontrolle abzugeben, sei es der Mangel an Vertrauen in dem Herrn, sei es die eigenen Erwartungen aufzudecken, die eigene Selbstsucht, dann wird er das auch so tun. Also, eine neue Motivation, ein neues Ziel. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, gleich ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Herr, ich möchte dir wohlgefällig leben, ganz egal, was mein Partner tut. Was kann ich tun, was vor dir recht ist? Und zusätzlich, wie soll ich reagieren, wenn andere nicht so handeln, wie ich es mir selbst vorstelle? Denn letztendlich werden wir nicht Rechenschaft ablegen darüber, was er oder sie getan hat, sondern wie wir darauf reagierten. Darum geht's. Also, neue Motivation. Kommen wir nun zu der radikalen Veränderung Nummer 2. Wir müssen also nicht nur die Motivation verändern, warum wir tun, was wir tun, sondern auch, was wir suchen. Philipper 2, Vers 4. Jeder habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Was haben wir im Auge? Was suchen wir? Und ja, es ist wirklich so, dieser Vers wird oftmals missbraucht und auf den Kopf gedreht, denn wir lesen, jeder habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, und dann benutzen sie das und sagen, siehst du? Du musst zuerst deinen eigenen Vorteil ins Auge nehmen. Und wenn dein Partner deinen Vorteil nicht erkennt, dann kannst du natürlich auch nichts machen, weil als erstes muss das gegeben sein. Doch, verwirf das alles. Das ist so boshaft. Das ist doch eher ein Zeugnis dafür, wie egoistisch und selbstsüchtig wir sind. Wir nehmen so einen Vers und drehen auf den Kopf, so damit er uns dient. dass wir sogar in der Lage sind, eine Passage der Schrift zu nehmen und sie so zu deuten, dass sie auf uns abzielt, obwohl es eigentlich darum geht, zu dienen. Denn was damit zum Ausdruck kommen soll, ist, dass wir nach dem Wohl des anderen schauen sollen, weil wir sowieso schon so sehr auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind. Keiner von euch hat es da nötig, heute diesen Saal zu verlassen und daran noch etwas zu arbeiten, den eigenen Vorteil zu suchen. Keiner von euch, keiner von uns. In dieser Sache ist bei uns alles im Lot. Genau das gleiche Prinzip sehen wir auch bei dem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da kommen dann Psychologen um die Ecke und sagen, ja siehst du, als erstes musst du dich selbst lieben und dann erst den Nächsten. Doch das, meine Lieben, ist doch völlig absurd. Es heißt nämlich, liebe deinen Nächsten, wie du sowieso schon so sehr dich selbst liebst. Das heißt, die Selbstliebe ist schon da, doch nun liebe deinen Nächsten. So wie es doch auch in 2. Timotheus 3 heißt, dass sie sich selbst lieben werden, selbstsüchtig sein werden. Das ist wahr. Und auch unsere Standardeinstellung ist die Selbstliebe. Das ist von Haus aus da. Und da das der Fall ist, müssen wir nach was anderem Ausschau halten. Wir müssen etwas anderes ins Auge fassen. Nämlich nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir unserem Nächsten aushelfen können, da sein können, dienen können. Haltet die Augen offen, sucht danach. Wenn wir die gleiche Zeit und Energie auf etwas anderes lenken würden als was macht mein Partner falsch, welche Erwartungen werden nicht erfüllt und darauf setzen, wie ich meinem Nächsten dienen und helfen kann, dann wäre uns allen sehr geholfen. Ich suche nicht, oh, was hat er, was hat sie falsch gemacht? Ich suche danach. Sondern nein, suche danach zu dienen. Dein ganzer Fokus, deine ganze Ausrichtung muss dabei verändert werden. Du sollst auch keine Liste führen, und ich hoffe nicht, dass du eine Liste hast über das, was dein Partner alles falsch gemacht hat. Ja, denn das bekräftigt und bestärkt uns doch nur noch in unserem Märtyrertum. Ach, wie schlecht es uns geht. Ach, wie sehr ich leiden muss. Gott kümmert das alles nicht. Und weißt du auch, wieso? Weil es dabei nur um das eigene Ego geht. Und ihr könnt mir glauben, die ersten paar Jahre in unserer Ehe von Vicky und mir, da haben wir auch so gekämpft. Mentale Listen geführt, wer was macht, wer wie viel macht, wer hier und da Fehltritte begeht. Und dann die Waagschale versuchen, hier und da auszugleichen. Wer von beiden hat's nun schlimmer? Vielleicht kommt euch auch einige dieser Gedankengänge bekannt vor. Ich lese es euch mal vor. Und oh, Liebes, jetzt müssen wir uns beide hüten. Hört es euch an. Mal schauen, vielleicht kommt es euch bekannt vor. Ich war in der Uni, wir waren erst ein paar Jahre verheiratet. Und da dachte ich mir Folgendes. Boah, ich muss so hart arbeiten. Ich habe doch so ein großes Leid. Ich muss eigentlich studieren und ich arbeite Vollzeit in der Gemeinde. Am Anfang hieß es noch, ich muss nur Teilzeit dort arbeiten, doch nun Vollzeit, denn der Pastor, der davor da war, ist nun weg und all die Verantwortungen sind nun bei mir. Und dann hieß es, ja komm, wie wär's denn? Bist du nicht in der Lage, zusätzlich zu dem, was du machst, noch das des anderen Pastors zu machen? Und es ist wirklich nur übergangsweise. Diese dauerte am Ende 18 Monate lang an. Dabei kommt pro Jahr nur $11.000 ins Haus und ich jongliere hier mit den Rechnungen und muss gucken, wie man hier alles zurechtbekommt. Zusätzlich zu dem muss ich Menschen im Krankenhaus besuchen, andere Leute aus der Gemeinde Seelsorge betreiben. Dann noch nach all den anderen organisatorischen Dingen in der Gemeinde schauen, das organisieren, das einholen. Nebenher dann noch unseren Wohnanhänger, in dem wir leben, noch auf Trab halten. Und wirklich, dieser Wohnwagen war schon so heruntergekommen, dass wenn ich da durchlaufe und mit meiner Schulter andocke, dass da irgendwas runterfällt, kaputt ist oder zerfällt. Es war einfach nur, es war Müll. Und das war hart, 3 Jahre lang das Ding am Leben zu behalten, als wir dort lebten. Und da dachte ich und sagte zu mir selbst, och, kann meine Frau nicht sehen, was ich da alles mach und was ich alles tragen muss. Komm schon, gib mir eine Auszeit, erwarte nicht viel von mir. Komm schon, lege mir nicht noch mehr Dinge auf. Ich schaff das nicht mehr länger, denn ich bin ein großartiger, toller Kerl. Und Vicky auf der anderen Seite dachte Folgendes. Ist das also, wo ich hereingeraten bin? Heißt das, ein Eheleben zu führen? Wir leben in 2 verschiedenen Welten. Ich stecke hier in diesem Wohnwagen fest, mit 2 kleinen Kindern. Ich habe nicht einmal ein Auto, ich kann nirgends hingehen. Er hingegen, er kann sich schön anziehen, kann in die Arbeit gehen, kann dort mit Menschen Gemeinschaft haben. Er hat Konversationen mit erwachsenen Leuten. Ich bin hier zu Hause, muss gucken, wie ich der Laden weiterläuft. Zusehen, dass ich den Boden gereinigt bekomme, ohne Reinigungsmittel. Weil wir uns das nicht leisten können. Ich muss irgendwie versuchen, aus Reis und Bohnen etwas zu zaubern, weil wir kein Fleisch mehr haben. Da muss ich gucken, dass ich das Kind irgendwie in Sicherheit auch zum Schlafen legen kann. Denn die Aufhängung der Gardinen vor dem Bett fällt schon zum 3. Mal runter. Und ich scheue mich davor, Brad noch einmal zu bitten, dass er das repariert. Kann er denn nicht sehen, wie schwer und wie hart das für mich ist, dass ich seine Hilfe brauche? Seht ihr? Fortwährend haben wir das Spiel Wehe mir gespielt. Oh, wie schlecht geht es mir doch. Viel schlechter als der anderen Person. Und diese Gedanken habe ich immer und immer wieder abgespielt auf dem Weg nach Hause mit dem Hintergedanken, ja, sicherlich, sie wird nichts von mir erbitten, nichts von mir verlangen. Oh, ich hab's doch so hart und so schwer, all das, was ich heute schon wieder durchmachen musste. Oh, der Test, der vor mir ist, ich habe heute Abend noch einen Seelsorgetermin und all die Verantwortungen, puh. Wie soll ich das überhaupt alles packen? Und oh, ich bin mir sicher, sobald ich nach Hause komme, da wartet meine Frau auf mich und sie wird mich anfeuern. Und nachdem sie mich angefeuert hat und herzlich willkommen heißt, dann werde ich mich hinsetzen können, dann werden wir was Warmes essen, auch wenn es Reis und Bohnen sind. Und sie wird nichts sagen über die Gardinen, die schon wieder am Boden liegen, weil der Aufhänger kaputt ist. Sie wird auch nicht die Wände erwähnen, die kaputt und am Zerfallen sind. Auch nicht die Dusche, die hier und da ein Leck hat. Nichts von dem wird doch von dir ihr erwähnt. Da bin ich mir sicher, denn ja, sie weiß doch, was in meinem Leben abgeht. Denn bald, wenn das alles vorbei ist, ja, in ein paar Jahren vielleicht, dann werde ich in der Lage sein, mich all diesen Dingen zu widmen. Ja, ich weiß. Und, das ist nicht einmal alles, da gibt es noch viel, viel mehr. Ich könnte euch da noch mehr erzählen von mir, aber das werde ich nicht tun. Boah, das schmerzt wirklich. Und ich bin mir sicher, als Vicky dann zu Hause saß und die Zeit immer näher rückte, wenn ich dann nach Hause kam, hatte sich bestimmt gedacht, oh, bald ist mein Ehemann doch da. Ach, dieser kleine Junge, den ganzen Tag übergibt er sich. Harrison reißt hier dies und jenes von der Wand nieder. Boah, und wenn er endlich nach Hause kommt, ich bin mir sicher, er wird anbieten, die Kinder zu baden. Er wird helfen, die Küche sauber zu machen. Er wird mich zu mir setzen und mich fragen, wie es mir geht, wie mein Tag so war. Boah, das war wieder ein richtig harter Tag. Und dann? Dann treffen sich diese 2 Könige an der Türe. Und dann werden von keinen von beiden die Bedürfnisse erfüllt. Beide sind frustriert, beide sind verbittert. Weil beide den falschen Fokus, das falsche Ziel hatten. Und einige von euch spielen dieses Spiel in euren Gedanken. Wehe mir! Ich hab's doch so schlecht. Erkennt die andere Person denn nicht, wie schlecht ich es hab und wie hart es ist? Doch wisst ihr, wann es dazu kommt, dass die andere Person das erkennt. Es wird niemals so sein. Ja, niemals. Du kannst dieses Spiel so lange spielen, wie du willst. Bist du ein Kind Gottes? Bis zur Verherrlichung. Und wenn nicht, dann bist du in die Hölle fährst. Das Einzige, was hilft, ist, sich aus diesem Wirrwarr herauszureißen und es nach Gottes Weise zu machen. Nach seiner Weise zu handeln. Und ja, das ist mir wohl bewusst, das ist sehr radikal. Und deshalb habe ich es auch so betitelt, 3 radikale Veränderungen. Deshalb auch nicht 3 Dinge, an denen man schrauben kann. Nein, das ist nichts, wo man rumschrauben kann, das ist radikal. Das ist das Leben, wie es komplett auf den Kopf gestellt wird. Eine andere Lebensführung als das, was uns die Welt vorgibt. Ja, solche Sachen werdet ihr nicht im Fernsehen finden, auch nicht in euren Zeitschriften, nicht bei eurem Psychologen. Aus diesem Grund, es ist völlig auf den Kopf gestellt. Es ist ein risikoreiches Leben. Ja, Herr, ich mach den ersten Schritt. Ich gehe den Weg, von dem du gesagt hast, wir sollen ihn gehen. Ich vertraue dir darin. Ich nehme dich, o Herr, bei deinem Wort. Boah, und wirklich, auch wenn mein Fleisch dagegen ankämpft und das nicht versteht und das einfach nicht machen möchte, so gehe ich doch trotzdem diesen Weg. Und ja, um ganz ehrlich zu sein, ich bekomme schon Angst, allein darüber nachzudenken. Doch ich möchte tun, was du sagst. Oh, Herr, erzeige dich doch treu in solchen Dingen. Bestärke du mich doch, hilf du mir doch in solch einer Sache. Hilf du mir in dieser Lage. Suche nach Wegen, deinem Partner zu dienen. Und du magst dann einwenden, hä? Also Brad, ich habe nicht einmal genug Energie und Zeit, die Sachen zu erledigen, die vor mir sind und das, was ich sowieso schon machen muss. Und jetzt willst du, dass ich zusätzlich auch noch diene. Brad, hast du überhaupt selbst gehört, was du da gesagt hast? Doch, horcht genau zu. Da haben auch wir angefangen. Und ja, anfangs hat sich nichts verändert. Ich habe immer noch 23 Bücher für eine Klasse lesen müssen, hatte immer noch meine Verantwortungen, meine Aufgaben als Pastor. Ich musste noch immer zur Seelsorge, musste noch immer meine Termine im Krankenhaus wahrnehmen. Doch inmitten all dessen fing ich an zu sagen, oh Gott, ich möchte dienen. Ich möchte in diese neue Sphäre eintreten, auch meiner Frau hier dienlich zu sein. Ich möchte nach Dingen Ausschau halten, nach Dingen, die sie benötigt, ihr helfen, unter die Arme greifen, für sie da sein. Und das alles neben dem, was ich sowieso schon tun muss. Anfangs dachte ich, puh, das kann doch alles nicht hinhauen, das ist zu viel. Es ist wie meine Eltern mir einst mal sagten, als sie frisch bekehrt waren, da waren sie auch in einer ungünstigen Situation und haben immer wieder auf einen Moment oder auf einen Tag gewartet, in der sie in der Lage sind, dann doch auch den Zehnten zu geben. Und haben gewartet und gewartet und gewartet und es kam nie dazu, bis sie sich entschieden haben, es einfach zu machen. Und seitdem können sie gar nicht mehr anders. Und das hier ist das Gleiche. Und mit dem verhält es sich genauso. Viele biblische Prinzipien laufen nach dem gleichen Schema ab. Du wirst sehen, in vielen Dingen, wo du anfangs denkst, ach je, das ist doch unmöglich. Und wenn du dann anfängst, es einfach zu tun, so wirst du bemerken, dass der Herr dir die Kraft, den Willen und die Stärke gibt, es zu vollbringen. Du musst ihm vertrauen, du musst diesen Schritt machen und es einfach tun. Du denkst zwar anfangs, ach, ich muss auf den richtigen Augenblick, den richtigen Moment warten und erst dann. Aber nein, bitte ihn, bitte um Gnade und dann handle. Bedeutet das etwa, dass ich jetzt keine Liste mehr führe? Nein. Das tut es nicht. Die Liste ist jedoch eine andere. Nun habe ich mir notiert, was Dinge und Situationen sind, wo ich am wahrscheinlichsten gegen Vicky sündigen würde. Und wisst ihr was? Nach 10, 15 Jahren hat sich das auch nicht geändert. Na klar, hier und da ist man am Wachsen. Doch die Neigung im Herzen ist in manchen Dingen noch immer da. Hoffe natürlich, dass es nicht mehr so schlimm ist wie am Anfang. Aber weiß auch, dass diese Neigungen immer noch da sind. Ich möchte es auch niemals vergessen, will auch nicht sorglos damit umgehen. Deshalb führe ich ein Gebetsjournal, um mir diese Dinge zu notieren. Das habe ich unter anderem überschrieben mit die Dinge, die Vicky am meisten wehtun, mit denen ich sie am schlimmsten verletzt habe. Und dann bete ich um diese Dinge, dass ich das nicht noch einmal tue. Eines der Dinge zum Beispiel ist, sei zugänglich. Das andere ist, sei ein Team. Handle und rede so, dass sie versteht, ja, wir sind auf der gleichen Seite. Wir sind ein Team. Zeige Mitgefühl, wenn sie sich verletzt. Darin bin ich nicht so gut. Sobald sich jemand verletzt, denke ich mir nur, okay, so schlimm kann es doch nicht sein. Kannst du denn noch laufen? Ja dann, kannst du das Pflaster auch einfach selber holen. Ich verstehe da die Leute auch nicht, die sobald sie einen kleinen Schnitt haben, in den Verbandskasten rennen und sich denken, ah, was ist hier los? Hilfe, Hilfe. Da kann ich nur drüber lachen. Vielleicht liegt es daran, dass ich unter Brüdern aufgewachsen bin. Wenn jemand sich verletzt, schwamm drüber, weiter geht's. Einer verletzt sich, die anderen lachen. So war das. Und das war wirklich schwer für mich. Ich muss mich da auch wirklich hüten, nicht anfangen zu lachen, wenn sich jemand schneidet oder sich ein bisschen verletzt. Aus diesem Grund habe ich das niedergeschrieben in meinem Gebetsjournal. Sei mitfühlend, wenn jemand sich verletzt. Denn das erste Mal, als das mir und meiner Frau geschehen ist, hui, da ist das nicht gut abgelaufen. Ich sagte ja noch, oh Liebes, das war irgendwie lustig, du bist einfach rübergelaufen, hast dich dann angestoßen und musste dann lachen. Aber nein, keine gute Idee. Sei freundlich, sei liebevoll und sag dann auch sowas wie, oh Liebes, das hat doch bestimmt wehgetan. Und nicht so wie bei mir, wenn ich versuche, das auszusprechen, meine Lippe anfängt zu zittern, weil ich kurz davor bin, in Lachen auszubrechen. Und wenn ich nochmal so drüber nachdenke, eieiei, ich weiß auch nicht, was da los ist, irgendwie ist das ein bisschen krank. Deshalb sollte ich auch daran arbeiten, an dem Mitgefühl, an der Freundlichkeit. Und deshalb habe ich solch eine Liste zusammengestellt, damit ich meinen Fokus und meine Energie in diese Richtung leite, damit ich daran arbeite, damit ich es dem Herrn vorbringen kann, damit er doch Gnade gibt. Und dann kommt eine zweite Liste dazu. In der Liste steht drin, was sie gern hat, was ihr gut tut. Das ist eine Liste mit 16 Dingen, von denen ich weiß, dass sie ihr wohlgefällig sind. Und woher weiß ich das? Ich habe sie einfach gefragt. Ja, ich habe sie gefragt. Und ganz ehrlich, ich bin nicht das beste Pferd im Stall. Ich habe das nicht von alleine rausgefunden. Ich bin sogar der Meinung, ich hätte das niemals von selbst rausgefunden. Deshalb einfach gefragt. Und ich möchte, dass mir diese Dinge immer vor Augen sind, damit ich daran arbeiten kann. Und versteht mich jetzt nicht falsch, dass es heißt, okay, ich bin der Diener, sie ist jetzt die Person mit der Krone, mit der Robe und dem Stab und ich muss alles tun, was sie möchte. Nein, darum geht es nicht. Doch als Haupt unserer Familie, als Leiter unserer Familie, möchte ich auch Christus ähnlich sein. Und ich möchte, dass denen Leuten, über die ich die Führung habe, dass es ihnen gut geht, dass ich ihnen wohlgefällig sein kann. Das heißt nicht, man lasst sich jetzt knechten. Als guter Leiter möchte ich nämlich, dass ich ihr wohlgefällig bin und alles daran setze, dass es ihr auch gefällt. Das Problem ist nur, dass ich es automatisch von alleine nicht mache. Aus diesem Grund brauche ich es immer wieder vor mir, vor meinen Augen, muss es anschauen, muss es lesen. Und, liebe Leute, wenn einige von euch da zurückschrecken und denken, oh je, also, das gefällt mir nicht so, dazu sage ich Folgendes. Ich persönlich finde es besser, wenn ich mein Gebetsjournal habe, wenn ich ins Gebet vor den Herrn trete und der Geist Gottes mich über diese Dinge aufklärt oder mich überführt. Da ist mir das viel lieber, als wenn meine Frau auf mich zukommt und mir wieder sagen muss, dass dies oder jenes falsch ist. Gefällt es dir, dass sie es dir sagen muss? Denn danach grübelt man und denkt sich, ach je, jetzt wurde mir von ihr gesagt, dass ich dies und jenes doch nicht tun soll. Und wenn ich es jetzt unterlasse, dann mache ich es doch nur, weil sie es gesagt hat und nicht aus mir selbst heraus. Viel lieber werde ich von dem Herrn selbst überführt und mache es von mir heraus. Dann kommt sie vielleicht nämlich auf die Idee, wow, er hat es aus sich selbst gemacht. Dann denke ich nur, wunderbar, guck an. Dann stehe ich sogar noch als Held da. Hervorragend. Deshalb, schreib es auf. Was sind eure Schwachpunkte? Wo sind eure Schwachstellen? Bringt sie vor den Herrn. Und hoffentlich habt ihr auch die Arbeitsblätter gemeinsam durchmachen können. Und dann nehmt diese Blätter und notiert euch die Sachen, die ihr da aufgeschrieben habt. Denn dann brauchst du nicht in die ungemütliche Situation geführt werden, in der dir wieder gesagt werden, dass dies und jenes doch verkehrt ist. Dann kannst du es aus dir selbst heraus machen. Also, ein neues Ziel, einen neuen Fokus. Nicht nur einen neuen Motor, eine neue Motivation, sondern auch ein neues Ziel. Eine Frage, und ich bin davon überzeugt, sie trifft den Nagel auf den Kopf. Ganz egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, ganz egal, ob ich euch innig kenne oder nicht. Diese Frage hat unter anderem unser Eheleben grundlegend verändert. Gibt es irgendetwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Mir ist klar, das hört sich jetzt nicht romantisch oder kreativ an. Doch diese Frage spricht Bände. Ich weiß, dass sie beschäftigt ist. Sie unterrichtet 4 Kinder zu Hause. Ist die Frau eines Pastors, kriegt hier und da Anrufe. Dass ich inmitten all dessen zu ihr kommen würde und zu ihr sage, gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Da ist es etwas völlig anderes. Denn damals war das für uns Tabu. Nein, du ziehst den Kürzeren, wenn du so etwas machst. Solch eine Atmosphäre herrschte nicht zwischen uns. Sie hat mich das natürlich auch nicht gefragt. Sie dachte wahrscheinlich nur, ich habe selber genug hier auf meinem Teller. Auf, Bursche, mach dein eigenes Zeug. Ebenso habe ich sie niemals gefragt, wie kann ich dir behilflich sein, denn ich wollte ihr da nicht helfen. Denn ich hatte schon selbst mehr als genug zu tun. Wenn sie zum Beispiel mitten all dessen zu mir kommt, an die Tür klopft und fragt, Liebes, gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Da gehe ich da nicht los und sage, ja komm, du kannst hier und da mal den Krankenhausbesuch für mich übernehmen, dies und jenes, da habe ich eine ganze Liste für dich. Natürlich lege ich ihr da das alles nicht auf den Tisch, aber emotional spricht es Bände. Da weiß ich, okay, sie meint es wirklich von Herzen und ich bin einfach von den Socken gehauen. Das Gleiche mache ich auch für sie. Sie weiß auch, wie beschäftigt ich bin, wie viele Dinge ich noch zu tun habe. Und wenn ich dann in dem Moment zu ihr komme und sie bitte oder einfach nur frage, ja, ich gehe jetzt aus dem Haus, gibt es irgendetwas, das sie dir mitbringen kann, was sie für dich erledigen kann, dann spricht das Bände. Neues Ziel, neuer Fokus. Wie können wir uns gegenseitig behilflich sein, uns gegenseitig dienen? Wir stoßen jedoch inmitten all dessen auf ein weiteres Problem. Wir möchten nämlich helfen, aber ohne, dass es uns etwas kostet. Damit meine ich nicht das Geld. Wir hätten es doch viel lieber, wenn wir hier und da nicht aus unserem Weg gehen müssten, wenn wir es erst dann tun, wenn wir genug Zeit haben, wenn wir genug Energie haben, wenn wir Lust haben. Hör auf zu warten, dieser Tag wird niemals kommen. Und klar wird es dich etwas kosten und du musst auch dazu bereit sein, diese Kosten zu tragen. Denn dienen ist aufopfernd, hingebend. In dem Moment, wenn du auf der Couch sitzt und du am wenigsten dich bewegen möchtest, aufzustehen, um mir etwas zu bringen, genau in diesem Zeitpunkt hat es doch am meisten Bedeutung. Auf der anderen Seite ist es nicht so bedeutsam, wenn man aushilft, wenn es einem nichts kostet. Wie zum Beispiel, ach Liebes, ich bin sowieso schon auf dem Weg, da kann ich doch das auch noch für dich machen. Dass man sich in Gedanken Kombinationen ausdenkt, okay, also dieses und jenes werde ich heute noch erledigen, dann könnte ich rein theoretisch da noch aushelfen, ohne dass es mich stört und ohne dass es mich beeinträchtigt. Nein, das ist nicht gemeint. Es wird dich etwas kosten. Es wird deine Aufopferung verlangen. Und darin hat es den größten Wert. Eine zentrale Frage aus dem Buch von C.J. Mahaney, die ich sehr wertvoll finde. Sie geht folgendermaßen. Liebe Männer, und ich würde sagen, liebe Männer und liebe Frauen, was trägst du täglich der Ehe bei, das dich etwas kostet? Und da geht es nochmal nicht um Geld, an einem Tag Blumen, am nächsten Tag Süßigkeiten. Nein, das ist natürlich einfach. Kurz am Laden vorbeifahren, Blumen holen und die Sache ist gegessen. Nein, das ist nicht gemeint. Bade die Kinder, putze ihre Zähne, räum die Spülmaschine aus oder räum das dreckige Geschirr in die Spülmaschine rein. Wenn die Wäsche noch im Trockner liegt, dann hol sie raus, falte sie zusammen. Oder wenn da Socken rumfahren, überall einzelne Socken, dann nimm sie und sortier sie. Anstelle da in den Keller zu gehen, um an dem allem vorbeizulaufen, um etwas aus der Werkstatt zu holen, so geh hin, sortier die Socken. Das ist, was gemeint ist. Nicht die, ah ja, ich bin nun vorne an der Türe, oh, ich liebe dich, es ist unser Jahrestag, ich habe hier Blumen mitgebracht. Wir sprechen hier von einem gewöhnlichen Donnerstag, mitten im Oktober, wo du dich hinsetzt oder hinstellst und die Socken sortierst und einräumst. Es ist, wo du aufstehst, wenn du hörst, dass ein Kind sich verletzt hat oder gerade am Sterben ist, dass du hingehst und hilfst. Und wenn du am Fußballschauen bist und du hörst, wie die Kinder schreien, dann drückst du auf Stumm, drehst dich um und fragst, ob du helfen kannst. Da zählt es. Da hat es wirklich Bedeutung und da kostet es was. Das ist, wo es wirklich zählt, nicht am Geburtstag, am Jahrestag oder am Valentinstag. Klar, das solltest du auch tun. Aber bedeutsamer ist es in den alltäglichen Dingen. Und als drittes und letztes kommen wir nun zu dem radikalen Denken, einer radikalen Gesinnung. Kommen wir zu Vers 5 in unserem Text. Da heißt es, solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Denn obgleich er Gottes Gestalt besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. Nein, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Was sehen wir in dem Text? Er hat es getan. Da heißt es, er nahm Knechtsgestalt an. Nimm du Knechtsgestalt an. Tu es. Tut es, liebe Männer und liebe Frauen. Und auch wenn du denkst, ach, er oder sie verdient es nicht, tu es trotzdem. Tu es zur Ehre des Herrn. Da kommen wir nämlich wieder zum Korintherbrief. Da heißt es nicht, tue dies erst, wenn du respektiert wirst, wenn du gut behandelt wirst? Nein. Verdient es aber der Herr Jesus Christus, dass du so lebst? Ist er nicht gekommen, um für dich stellvertretend auf dieser Erde zu leben und zu sterben? Denn, passt genau auf, wenn wir nämlich hier lesen, was Christus alles tat, dass er sich selbst entäußerte und dass er Knechtsgestalt annahm, für uns, dass er sich selbst erniedrigte bis zum Tode, hat er das getan, weil wir es verdient haben? Natürlich nicht. Deshalb, tu es, tu es. Fang an zu dienen zur Ehre des Herrn. Und geh auf Nummer sicher, dass es dich was kostet. Nimm da David als Vorbild. Was hat er gemacht, als er raus auf die Felder ging, um dem Herrn etwas darzubringen? Da hat er jemanden getroffen und er meinte, hier, nimm du meine Felder, nimm du mein Vieh und mein Holz, das kannst du auch noch benutzen. Da sagte David, nein, nein, so nicht. Ich möchte dem Herrn nur das darbringen, das mich selbst etwas kostet. Trage dieselbe Gesinnung mit in die Ehe. Ich möchte nicht etwas machen, das mich nichts kostet. Meinem Herrn, ihm gebührt viel mehr. Ich möchte so handeln, dass es mich etwas kostet. Mache ich das, weil mein Ehemann es wert ist? Nein. Hat es meine Frau verdient? Nein. Aber dem Herrn gebührt es. Und er ist es würdig. Und nur so nebenbei, schaut zu, wie er eure Ehe transformiert, verändert. Und er wird damit beginnen, indem er dich verändert. Da haben wir es. Drei radikale Dinge. Als erstes, wieso wir tun, was wir tun, unsere Motivation. Als zweites, was ist mein Fokus, was ist mein Ziel, wonach suche ich? Suche ich danach, zu helfen, zu dienen? Und dann als drittes, eine neue Gesinnung, eine neue Einstellung. Ich will wie Christus wandeln.